Heute zu Gast im Podcast Sven, der Head of Box bei Fressnapf, also einem Venture von dem großen Fressnapf-Konzern. Konkret geht es da um Abo-Boxen, die versendet werden. Sven war ja selber auch auf dem Meetup von Merch Inspiration in Köln und hat da schon mal hinter die Kulissen blicken lassen. Heute geht es tiefer rein und es dreht sich alles rund um Abo auf Shopify. Wie geht das eigentlich vor allem, wenn man nicht nur irgendwie einige Handvoll Abos verschickt, sondern wirklich 20.000, 30.000 Abos verschickt? Wie kann man das überhaupt managen? Geht das überhaupt mit einer normalen Shopify-App? Wo stößt es an Grenzen? Wie geht man das Ganze ran? Wie wichtig ist zum Beispiel auch so ein Thema wie Kommunikation und generell, was sind Learnings, Erfahrungswerte? Sven greift da einmal tief rein in seinen Erfahrungsschatz, teilt das mit uns, deswegen mega spannend das. Und wenn du sagst, okay, sowas ist mega spannend, konkrete Deep Dives rein in Wissen und Co. Es ist ja wieder die Zeit der Konferenzen, ist ja wieder die Zeit des Zusammenkommens und ich möchte an dieser Stelle hier auch offiziell verkünden, Merch Inspiration Talks, also die größte Konferenz für die deutschsprachige Shopify Community, findet wieder statt. Im letzten Jahr im September fand es ja schon statt in Berlin. Es wird wiederkommen, es wird wieder in Berlin sein, gleicher Ort, gleiche Stelle. Festsaal Kreuzberg ist quasi die Location auch in diesem Jahr wieder. 12. September, markiert euch das groß im Kalender. Es war ein großes Fest, es war ein großer Erfolg im letzten Jahr. Vieles positives Feedback, was wir erhalten haben. Viele Leute, die sich sehr gefreut haben, weil es halt eben überschaubarer Rahmen ist. 300, 400 Leute kommen in diesem Jahr dann zusammen. Also auch eine Größe, wo man wirklich auch in Austausch kommt mit anderen, wo man auch in Austausch kommt mit den führenden Brands im deutschsprachigen Raum und sich genau um solche Themen ja austauschen kann, Erfahrungen kriegen kann, von anderen hören kann, wie es andere machen und auch eben dieser Input, dieses Zusammenkommen, das ist auf jeden Fall das, was Leute schätzen, was Leute im letzten Jahr geschätzt haben und worauf ich mich besonders freue in diesem Jahr. Merch Inspiration Talks 2024, 12. September. Ich hoffe, du bist auch dabei. In den nächsten Wochen, Monaten wirst du auf jeden Fall noch mehr hören, aber jetzt schon mal groß markieren im Kalender und damit würde ich sagen, let's go, diese Folge hier heute.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Ihr kennt den Namen schon, ihr habt ihn schon gehört. Es ist der Name, wenn es rund um Kundenservice geht, ein gutes Kundenservice-Portal-Tool, mit dem du die Kundenanfragen managen kannst, egal von welchem Ort, ob WhatsApp, E-Mail oder wo auch immer dir die Leute schreiben, um halt eben Fragen rund um ihre Bestellung, vor der Bestellung oder auch nach der Bestellung zu geben. Gorgias ist das Tool. Gorgias, G-O-R-G-I-A-S. Ist gar nicht so einfach, das zu buchstabieren. Gorgias, aber auf jeden Fall ein Name, den solltest du dir merken, den solltest du dir einbrennen, denn die führenden Brands im deutschsprachigen Raum, international tatsächlich, aber auch immer mehr im deutschsprachigen Raum, bauen auf Gorgias perfekte Integration mit Shopify synchronisieren. Das heißt, dass die ganzen verschiedenen Tabs, das Verwalten hat ein Ende, du kannst alles raus, rund um Gorgias aus dem Interface machen, Umtäusche regeln und Logiken bauen und AI kommt auch noch dazu, da hat der Johann auf jeden Fall auf dem Meetup in Hamburg einiges berichtet, das heißt Gorgias auf jeden Fall das Tool, was dir wärmstens ans Herz legen kann, wenn es rund um Kundenservice geht, Next Level Kundenservice und damit jetzt hier wirklich in die Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, Folge würde ich fast eher sagen, statt Ausgabe, Folge des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig, Sven, wir waren ja schon mal quasi physisch auf einer Bühne, nämlich dem Meetup in Köln und jetzt haben wir es auch geschafft, endlich digital quasi zusammenzukommen, denn wir haben gemerkt, okay, du hast so viel zu berichten, du hast so viel zu erzählen, das ist mega spannend, was du quasi da machst mit Fressnapf Box, mit Abos und Co. auf Shopify, deswegen da reichen quasi, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es am Ende waren, die halbe Stunde auf der Bühne reicht da gar nicht aus. Wir brauchen mehr, wir wollen tiefer gehen. Deswegen freue ich mich riesig, dass du dem zugestimmt hast und jetzt hier bist bei uns im Podcast. Willkommen im Merch Inspiration Podcast in dieser Folge, Sven.
Ja, danke erstmal, Adrian, für die Einladung. Ich erinnere mich auch noch gut zurück an Köln. Ich stand ja noch ein bisschen im Stau, deswegen hätte ich es fast sogar verpasst, aber war dann froh, als ich da war. Von daher freut mich auch heute hier zu sein.
Es war ja der Tag des Streiks. Entsprechend war da so ein bisschen logistisch, glaube ich, eine Herausforderung für alle. Aber du hast es on time geschafft, du bist auf die Bühne gekommen. Tatsächlich für diejenigen, da waren ja einige, die angemeldet waren, aber es dann nicht geschafft haben wegen des Streiks. Es waren viele da, aber auch ein paar nicht. Deswegen für die paar, die quasi dich noch nicht kennen sollten, aber hier zuhören, auch nicht die Chance hatten, dich schon reden zu hören an irgendeiner anderen Ort und Stelle. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte zu dir sagen und dich kurz vorstellen.
Ja, mache ich gerne. Genau, bin der Sven, 32, bin jetzt seit über 2 Jahren bei Fressnapf und davor eher so in der, sage ich mal, Beraterwelt unterwegs gewesen, auch in einem kleinen anderen Startup unterwegs gewesen. Und ja, jetzt seit 2 Jahren auch für die Box verantwortlich. Bin sozusagen ganz frisch auch im E-Commerce, aber da gehe ich dann gleich auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Und ja, jetzt freue ich mich dann gleich ein bisschen was zur Box zu erzählen.
Genau, bevor wir dann reingehen in die Box, finde ich es nochmal ganz spannend. Wie bist du eigentlich in die E-Commerce-Welt gekommen und ja auch irgendwie in die Fressnapf-Welt?
Ja, das war eigentlich mehr Zufall. Ich hatte mich dann nach mehreren Jahren irgendwie in der Beratung und Startup-Welt in Berlin mal umgeschaut, was gibt es eigentlich so für Venture-Builder. Und da bin ich dann auch auf FNX, also das ist dann unter Venture-Builder von Fressnapf aufmerksam geworden und habe dann einfach auch durch bekannte Freunde erfahren, was Fressnapf eigentlich alles investiert in das Thema Innovation, Venture-Building und dachte mir, das könnte vielleicht diesen Wunsch nach was Eigenem aufbauen, aber jetzt auch nicht komplett ins Risiko gehen zu müssen mit Investments etc., das Richtige sein. Und ja, jetzt gut 2 Jahre zurückblickend, oder kann man sagen, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und so bin ich dann auch mehr oder weniger bei Fressnapf gelandet. Und dann war es auch irgendwie so, wie es halt vor 2 Jahren war, natürlich gerade so auch noch Corona sehr präsent. Das heißt, Fressnapf kam natürlich aus den, glaube ich, besten Jahren, die man je hatte, heraus. Man weiß es ja selbst, viele haben sich dann Haustiere zugelegt in der Zeit. Ich selbst habe jetzt keine. Das hat dann aber auch irgendwie geholfen, weil man immer noch einen anderen Blick auf die Zielgruppe hat. Ja, und dann war es auch ein bisschen glücklicher Zufall, dass dann gerade das Thema Fressnapf Box oder Box erstmal aufgekommen ist. Und so bin ich dann mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht ins E-Commerce, weil, wie schon gerade gesagt, davor echt wenig Berührungspunkte mit E-Commerce gehabt. Mehr mal selbst entwickelt, irgendwie Strategieberatungen oder Strategieberatung gemacht und ja, dann Shopify kennengelernt.
Okay. Ja, das heißt, so Fressnapf kann man sich, also man kann sich ja so vorstellen, Fressnapf als solches ist ja groß geworden mit ja dem Verkaufen von eben den verschiedensten Produkten und Zubehör und Co. halt eben in der Tierwelt, hatten auch, glaube oder haben physische Läden tatsächlich auch mittlerweile natürlich auch groß im Digitalen. Und innerhalb dessen ist dann irgendwann das auch entstanden, wenn man groß wird, dann haben die quasi so eine Art quasi Company Builder, so Venture Builder, hast du es genannt, halt eben innerhalb ihrer eigenen, ja, vier Wände, der so ein bisschen dafür zuständig ist, innerhalb des Unternehmens dann halt eben neue Ideen heraussprießen zu lassen. Und genau eine solcher Ideen oder Ventures ist dann eben Fressnapf Box, das, wo du jetzt drin bist.
Genau, bin da als, wir nennen es manchmal Venture Lead, nach außen hin irgendwie Head of Box Business, hört sich noch fancy an, aber ja, genau, am Ende bin ich wie so ein kleiner Mini-CEO, haben wir es am Anfang auch mal genannt, von einem kleinen Unternehmen innerhalb von Fressnapf. Ich meine, wir sind alle bei Fressnapf auch angestellt und sind dann trotzdem eine große Corporation, aber am Ende bin ich für die P&L dann der Box verantwortlich und darf das dann mit meinem Team, wir sind glaube ich mittlerweile 7, 8 Leute, die dann da arbeiten. Am Anfang waren wir eher nur zu zweit. Und haben das jetzt dann schon relativ groß skaliert und viele Erfahrungen auf dem Weg dorthin gesammelt. Aber das ist auch nur ein Venture, ne? Also wir haben noch ein paar andere Ventures wie Dr. Fressnapf oder auch den Checker. Von daher ist es so ein bisschen Venture Building bei Fressnapf, ja.
Sehr gut. Und was kann man sich unter Fressnapf Box konkret vorstellen? Was macht ihr da? Wie unterscheidet sich das auch konkret zu Fressnapf selbst?
Ja, also ich kann nur ein bisschen, woher kam eigentlich so die Idee, weil natürlich gab es auch in Deutschland schon Wettbewerber, auch damals, auch wenn wir ehrlicherweise fast nur nach USA, in die USA geguckt haben. Also wir haben uns natürlich Barkbox angeguckt, die mit ihren über 2,5 Millionen Abonnenten natürlich da auch ein Business aufgebaut haben, wo wir auch aus mehreren Gründen als Fressnapf gesagt haben, okay, was passiert eigentlich, wenn genau so ein Unternehmen auch nach Deutschland kommt? Müssen wir uns nicht irgendwie dagegen schützen? Und das war so ein bisschen die Ausgangsidee damals, Februar 2022, um dann halt zu sagen, okay, wir brauchen auch so eine Box. Und die Box, was ist das? Das ist eine Überraschungsbox. Man kennt es vielleicht noch so aus den Zeiten von Glossybox oder auch Douglas hat ja auch so was gemacht, wobei letztens hatte ich auch bei DM auch so eine Überraschungsbox gesehen. Also Boxen sind wieder on vogue. Und die gibt es für Hunde und für Katzen. Das heißt, wir sind anders als Barkbox, die es nur für Hunde machen, direkt mit beiden Tierarten gestartet. Wir hatten auch mal eine für, sage ich mal, Mümmler, heißt das dann, die Mümmelbox. Und am Ende bekommst du halt eine Anzahl von Produkten mit einem hohen Warenwert oder versprochenen Warenwert. Und die werden alle 2 Monate zu dir nach Hause geschickt. Und wir waren auch das erste Abo-Modell. Und das unterscheidet uns auch nicht auch so ein bisschen von Fressnapf selbst. Wir haben halt wirklich alle Prozesse als auch den Online-Shop komplett selbst gemacht. Wir verhandeln mit den Lieferanten, dass sie die Produkte in die Box geben. Wir legen natürlich auch von Fressnapf Produkte rein, weil das natürlich auch eine strategische Ausrichtung ist. Und dann, ja, gucken wir immer, dass die Boxen so passend sind, ja, Warenwert erfüllt und ein paar andere Kriterien, auch dass sie voll wirken, dass sie auch zusammenpassen, die Produkte und verschicken es. Ja, und das haben wir als Abo gestartet. Das war, glaube ich, auch so die, so eine, so ein First, würde ich fast sagen, dass man nicht so wie sonst irgendwie mit einem Einzelkauf oder so gestartet, sondern wir haben wirklich die ersten 12 Monate sehr hart durchgezogen, das nur als flexibles Abo anzubieten. Und das hat dann halt so gut funktioniert, weil es am Anfang natürlich erst ein Test war. Es hat dann so gut funktioniert, dass wir es dann irgendwann halt skaliert haben. Ja, und dann weiter und weiter gewachsen sind.
Und das ist mega spannend, da gleich nochmal tiefer reinzugehen, halt auch die Learnings, wie verkauft man ein Abo? Abo ist ja nicht das, was man direkt irgendwie abschließen will, wenn man noch gar keinen Bezug hat zur Marke. Okay, jetzt Fressnapf, das kennt man schon. Das heißt, ihr konntet euch so ein bisschen natürlich irgendwie Vertrauen ausborgen von dem Namen vielleicht auch, aber trotzdem natürlich die Hürde, ein Abo abzuschließen von etwas, einer Überraschungsbox, die man jetzt ja nicht so kennt, wo man nicht weiß, was einen erwartet und gleichzeitig dann direkt halt eben. Eigentlich will man ja mal testen und dann direkt dann irgendwie alle 2 Monate sich zu committen, das zu kriegen. Das heißt, das gleich spannend, weil generell diese Herausforderung von Abos und Abo-Promoten haben ja auch viele, viele andere Brands, die halt sich da daran tun. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen besseres Gefühl dafür zu kriegen, bevor wir da gleich tiefer reinstarten. Was sind so typische Produkte in dieser Box? Du hast ja gesagt, okay, das ändert sich immer alle 2 Monate, ist irgendwie ein bestimmter Warenkorb wert, aber innerhalb dessen ist es relativ frei so wechselnd.
Ja, es ist schon frei wechselnd. Ich würde schon sagen, so die Hauptkomponenten sind natürlich irgendwie Spielzeuge und mal grob umfasst Futter, auch wenn wir jetzt seltenst irgendwelche Alleinfuttermittel reinlegen. Das hat so ein paar Gründe, wie das natürlich auch Tierärzte nicht so empfehlen, das Futter gerade bei Hunden oder auch bei Katzen regelmäßig zu wechseln. Bei Hunden ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen besteht die Box schon zum Großteil halt dann immer aus ja, neuen Spielzeugen, angepasst dann auch bei Hunden auf die Größe, auf Snacks und dann liegt mal ab und zu auch noch ein bisschen Zubehör dabei, also was Funktionales. Zum Beispiel letztes Jahr, gerade so in der Herbstzeit, wo natürlich auch viele wandern gehen, war dann ein Napf drin, den man halt dann falten konnte und mitnehmen kann. Also es sind auch so ein paar praktische, ich sag's mal, Themen oder auch Jahreszeiten bezogene Produkte drin. Natürlich Weihnachten oder Ostern bieten sich da auch immer ganz gut an. Das sind so diese typischen Jahreszeiten, die dann da bespielt werden. Genau, und sind dann halt immer die so wechselnde Artikel und ja, meistens so
Okay.
10 bis 14, je nachdem, wie auch dann der Warenwert der einzelnen Produkte ist, genau.
Ja, okay, das heißt so eine Mischung, man wird irgendwie auf bestimmte Accessoires, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, darauf aufmerksam gemacht, ist auch vielleicht Marken, die man so nicht auf dem Schirm hatte, ne?
Genau, das versuchen wir halt immer, ne? Also du hast es richtig angesprochen. Also wir versuchen natürlich immer eine bunte Mischung an Marken zwischen, klar, auch irgendwie Fressnapf-Marken, dann aber natürlich auch die, wir nennen es dann so Branded Labels, also sind einfach die Fremdmarken mehr oder weniger, so wie die großen typischen Brands, die man vielleicht aus dem Tierumfeld kennt. Aber dann versuchen wir natürlich auch immer wieder Startups zu integrieren, auch wenn es am Anfang einfacher war als mittlerweile, weil bei den hohen Mengen ist natürlich auch dann so ein Startup nicht sofort irgendwie möglich, keine Ahnung, 20, 30.000 Artikel zu produzieren. Aber trotzdem versuchen wir das da auch so eine Tür zu öffnen, für natürlich dann auch das Thema in Fressnapf hineinzukommen. Also wir hatten mal ganz am Anfang so ein bisschen für uns auch die Box so definiert, dass wir es das natürlich auch als ein bisschen Retail Media nutzen, was ja gerade auch in anderen Retail oder für andere Retailer sehr spannend ist, dass man über Werbekostenzuschläge natürlich auch die Box dann so ein bisschen B2B-seitig mitfinanziert, dass man aber natürlich auch coole Startups-Produkte identifiziert, Feedback sammelt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Mechanismus bei unseren Boxen, dass wir jede Box bewerten lassen. Das Feedback spielen wir dann an die Lieferanten zurück, nutzen das aber auch für uns, um zu entscheiden, nehmen wir ein Produkt damit ins Sortiment auf oder halt nicht. Oder bieten wir dann einem Lieferanten die Möglichkeit, das über unseren Fressnapf-Marktplatz anzubieten. Und dann die Endstufe, wo natürlich irgendwie alle hinwollen, ist dann das Thema Online- oder stationäre Listung. Das können wir dann nicht mehr entscheiden, aber wir können zumindest so ein
Ja.
Wegbereiter dahin sein mit der Box.
Und Daten halt eben geben und Informationen geben. Deswegen aus eurer Sicht hört sich das erstmal mega clever an oder aus Fressnapf-Sicht, ne? Weil irgendwie Abo natürlich das und deswegen feiern es auch so viel oder wollen so viel. Es war auch mal, glaube ich, mehr ein Trendthema noch vor ein paar Jahren, als es jetzt vielleicht das ist, wo irgendwie versucht hat, jede Marke irgendwie ein Abo umzusetzen, weil du natürlich irgendwie ja, Planbarkeit reinkriegst. Bei euch jetzt nochmal mit so einer Überraschungsbox natürlich noch dankbarer. Ihr könnt einfach Produkte reinsetzen und habt relativ gute, freie Planungssicherheit, halt eben, welche Produkte ihr reinsetzt und könnt das vorab planen. Heißt das auch natürlich irgendwie lukrativ für euch? Und dann hast du noch erwähnt, so generell auch diese Mischung halt eben irgendwie Research quasi noch mit reinzunehmen oder auch so also den ersten Weg zu ebnen, kontinuierlich immer wieder neue, spannende Produkte auszutesten und reinzubringen für dann irgendwann auch die Fressnapf-Gruppe als solche. Das ist natürlich alles super spannend. Warum oder wer ist so die typische Zielgruppe und warum begeistern, lassen die sich begeistern für so eine Box?
Ja, das fragen wir auch irgendwie ab. Und die
Okay.
meistgeklickte Antwort ist dann
Ich
immer.
dachte schon so, das fragen wir uns selber auch, aber nee, okay, das
Nee,
fragt die ab. Okay, sehr gut.
das fragen wir ab. Nee, es ist, wie der Name auch schon sagt, viele wollen sich einfach ein bisschen überraschen lassen, Neugier. Ich meine, wir kennen es ja auch alle, ne? Wir so ein bisschen diesen inneren Trieb nach, ja, ich lasse mich überraschen, Neugier haben wir irgendwie alle. Und ich glaube, das ist auch so ein Bedürfnis, was wir mit der Box im Stillen, auch wenn wir natürlich schon immer wieder versuchen, darauf hinzuweisen, was drin sein könnte, weil das natürlich auf der anderen Seite auch so eine Art von Sicherheit dann mitgibt, dass man nicht irgendeinen Quatsch kauft. Und von daher ist die Zielgruppe schon, wir sagen immer so, ja, so ein richtiges Problem lösen wir eigentlich nicht. Wir würden uns schon eher als so Lifestyle-Produkt definieren. Deswegen haben wir auch eher diese Lifestyle-Subbrand von Fressnapf mit dem Lila. Aber am Ende kommt es dann immer wieder so ein Punkt hinaus, dass auch viele sagen immer, ja, ich möchte meinem Hund oder meiner Katze eine Freude machen, ein Geschenk machen. Thema Hundegeschenke ist ja auch am Boom oder Katzengeschenke. Und man hat halt einfach dann mit der Box so die Möglichkeit, oder einmal alle 2 Monate auch so eine Art, ja, Celebration zusammen, das gemeinsam auszupacken. Wir bekommen immer super viele Bilder auch zugeschickt, wie dann super viele Katzen auch immer gefühlt mehr über die Kartonage dann freuen als über die Produkte. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass sie das Gesamte freuen, aber das ist natürlich dann einfach so diese Zielgruppe, die sie halt ein bisschen mehr Zeit mit ihren Lieblingen, wie es dann immer so schön heißt, auch verbringen möchte und nicht vielleicht einfach nur das Futter irgendwo mal schnell mitnehmen und Hauptsache die Katze oder der Hund isst etwas, sondern sich wirklich damit beschäftigen, auseinandersetzen, neugierig sind und ich würde schon auch sagen, eher konsumstärkere Kunden und nicht die, die jetzt vielleicht die letzten auch noch ein bisschen aufs Geld dann achten müssen.
Okay, also ein sehr emotionales Erlebnis quasi fast schon, was ihr mit der Box dann eben ja ermöglicht. So was dann eben, ja, wo die Artikel dann eigentlich nur so Mittel zum Zweck sind, aber eigentlich so das, was ja eben dann der Mehrwert am Ende ist, ist die Zeit zu zweit oder halt zu mehreren halt eben zusammen mit deiner Katze, mit deinem Hund halt eben so.
Ja,
Und jedes Mal
genau,
wieder
also
eine neue
ich.
Überraschung.
Genau, ich habe zwar selbst keinen Hund, aber ich passe ab und zu auf den Hund meiner Schwester auf. Und es ist immer schon witzig zu sehen, dass die Hunde oder auch die Katzen merken das ja. Also immer wenn ich, egal ob es eine Wowbox ist oder ein anderes Paket von einem Online-Händler, immer wenn wir irgendwas auspacken, kommt der Hund sofort, freut sich. Und das sind natürlich eigentlich genau diese Momente, die wir damit schaffen wollen, weil das ist ja auch ein Hauptgrund, warum man sich ein Tier in den meisten Fällen dann auch zu Hause hat, weil man einfach diese Freude, diese, ja, da gibt es auch keine Gründe, sich nicht zu freuen als Hund oder Katze. Das ist einfach dann auch sehr schön zu sehen und darauf spielen wir an. Und vielleicht noch ein bisschen so ein paar Zahlen. Also natürlich ist unsere Zielgruppe schon sehr, ja, ich würde mal sagen, Frauen dominiert. Also ich glaube, 80, 90% geben dann zumindest auch in der Umfrage an, dass sie sich den weiblichen Geschlechtern auch zuordnen. Von daher ist es schon eher, dass wir die Zielgruppe Frau 25 bis 45 ansprechen. Ja.
Okay. Und wir waren jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen bei den Zahlen. Du hast auch gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ihr seid erstmal gestartet und dann ist es ganz gut angelaufen. Mittlerweile ist gar nicht mehr, bewegt ihr euch in Sphären, wo es gar nicht mehr so einfach ist, irgendwie Startups mit reinzuholen, weil halt gewisse Mengen da schon irgendwie mit schwingen. Kannst du noch mal so ein bisschen was so Indikatoren zur Größe sagen? Du hast eben gerade auch schon gesagt, aus 2 Mitarbeitenden sind es dann eben jetzt 7 geworden fast. So mehrere 10.000 Bestellungen hast du eben gerade schon mal oder klang so ein bisschen durch, zumindest basierend auf den Indikationen. Gibt es irgendwie so andere greifbare Sachen?
Ja, also ich glaube, wenn man so überlegt, wo wir so herkommen, ich glaube, der erste Test im März 2020 war mit 100 Wowboxen, die dann innerhalb von irgendwie 2 Stunden weg waren. Das war so die Geschichte, die man sich dann erzählt. Und danach ging es eigentlich relativ schnell. Also wir haben jetzt, ich hab jetzt nicht mehr die finalen Zahlen, aber ich glaube, allein letztes Jahr haben wir ja auch dann diesen Shopify Milestone Award bekommen, über 100.000 Lifetime Orders. Das heißt, wir bewegen uns natürlich jetzt hoffentlich irgendwann dann auch Richtung der Millionen Lifetime Orders, aber wir befinden uns, glaube ich, so bei also den 100 bis 250.000 Lifetime Orders jetzt gerade und haben aktuell so knapp 30.000 aktive Abonnenten, die unsere Box dann regelmäßig bekommen, weil ja, wir haben natürlich auch noch so eine kleine Zahl von, die Einzelboxern auch kaufen. Das heißt, wir verkaufen im Monat schon meistens so 20 bis 25.000 solcher Boxen. Und ja, das ist so ein bisschen, wo wir jetzt dann innerhalb von zwei Jahren auch hingewachsen sind. Und es macht einfach Spaß, ne? Also man sieht dann immer auch gerade diese Bilder, die ich gerade schon angesprochen habe, das ist dann immer sehr schön zu sehen, wenn man diesen Content einfach dann auch direkt von den Endkunden und Endkundinnen bekommt.
Ja, aber das ist schon eine krasse Ansage auf jeden Fall, ne? Also mehrere 10.000 Bestellungen oder Abos, die einfach gerade mittlerweile parallel laufen, das ist schon eine Hausmarke auf jeden Fall.
So. Ja, also natürlich ist es dann immer ganz witzig, weil natürlich, klar, es ist super die Erfolgsstory und so wird es auch klar intern kommuniziert. Aber wenn man sich dann natürlich auch so die Ergebnisse von Fressnapf aus dem letzten Jahr anguckt, dann sind wir natürlich irgendwie noch ein sehr kleiner Teil, aber dennoch so groß, dass wir zumindest schon auch sehr bekannt sind innerhalb der Belegschaft, was dann auch immer so eine kleine KPI ist, über die man sich dann einfach irgendwie freut, ja.
Okay, ich höre schon, da sind auf jeden Fall die Ambitionen sind groß. Du vergleichst dich auf jeden Fall gerne mit den eher größeren, wenn du sagst, okay, Fressnapf, das ist so die Benchmark. Die Zahlen von Fressnapf für so, ich glaube, Abo-Shops im deutschsprachigen Raum zumindest, ist das auf jeden Fall so, seid ihr, glaube ich, ganz gut oben mit dabei, würde ich mal behaupten wollen, fast so. Also das ist auf jeden Fall spannend.
Ja, also klar, also nicht, dass wir uns jetzt mit dem Fressen haben. Ich glaube, es gibt schon noch ein bisschen Potenzial, also weil wir sind ja gerade erstmal auch nur in Deutschland und Österreich so richtig unterwegs. Und natürlich gibt es auch Ambitionen nochmal in andere Fressnapf- oder Maxi-Zoo-Länder. Das muss man ja auch dann der Vollständigkeit halber sagen, dass ja Fressnapf Maxi-Zoo eine Company ist und man dann beispielsweise in Frankreich heißen wir Maxi-Zoo, einfach ein anderer Brandname, auch wenn es dasselbe Unternehmen ist. Und natürlich gibt es dann schon so ein paar Ideen, Möglichkeiten, dann auch dahin weiter zu skalieren. Nur ich glaube, alle, die sich mit Internationalisierung schon mal beschäftigt haben, also es fing ja dann schon an, mache ich dafür einen Shop, mache ich dafür zwei Shops bei Shopify, wie manage ich das eigentlich? Und da kommen wir auch gerade total an so Grenzen der Kapazität einfach, ne? Dass wir sagen, okay, wohin oder wie machen wir es dann am besten? Gehen wir in andere Länder, fokussieren wir uns weiter auf Deutschland? Und das sind nämlich gerade auch so ein bisschen die Fragestellungen, mit denen wir uns orientieren. Aber Ziel ist schon Double-Digit Million irgendwann bis in den nächsten 5 Jahren oder so umzusetzen, ja.
Sehr gut. Das heißt, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Wir werden dich nicht das letzte Mal hier im Podcast hoffentlich gehört haben dann, um dann demnächst schon auch wieder zu hören, so was die Updates sind. Ganz kurz, aber das heißt so, Online-Shop ist gerade noch euer primärer Verkaufskanal oder welchen Stellenwert hat das?
Ja, ich würde schon sagen, dass 90% des Business darüber läuft. Wir versuchen uns natürlich, das ist gleichzeitig Fluch und Segen so ein bisschen an dem Corporate Venturing, natürlich auch in Fressnapf zu integrieren. Also wenn man auf der fressnapf.de, also unserem großen deutschen Online-Shop, dann unterwegs ist und danach Wowbox oder so suchen würde, könnte man auch da mal ältere Editionen kaufen, weil wir immer so einen kleinen Teil auch dahin schicken für Kundinnen dann halt so nach dem Channel of Choice, dass sie sich das nicht dann auch da kaufen können. Aber das sind halt immer nur Einzelkäufe, weil halt unser, was wir jetzt ganz neu haben seit Mai und dann im Juni kommt dann die Box für Hunde. Wir sind jetzt auch in, ich weiß gar nicht, wie viel waren, 700 oder 750 oder über 750 Märkten in Deutschland und Österreich dann erhältlich. Und das heißt, wir testen jetzt natürlich auch den stationären Handel mit unseren Boxen. Und so die ersten Zahlen, die ich jetzt so nach 10 Tagen habe, sind ganz vielversprechend. Und das würden wir natürlich auch gerne skalieren, weil man sich da auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe irgendwie erreicht und dann natürlich im besten Fall die Leute auf die Box erstmal aufmerksam macht, finden die Box cool und dann liegt natürlich in der Box auch etwas bei, nach dem Motto, hier kannst du auch dein Abo abschließen mit noch vielleicht einem kleinen Incentive und so gucken wir natürlich, dass wir die Leute auch über Offline-Kanäle dann irgendwann natürlich in die Online-Welt holen.
Okay, das heißt so, offline in den Ladengeschäften, wenn man gerade so ein bisschen am Stöbern ist, kann man dann über eure Boxen stolpern. Da ist dann wirklich aber ein Einzelkauf, aber halt eben ganz klar mit dem Anreiz der Idee, darüber die Leute aufmerksam zu machen, auf das Modell, auf das Produkt von euch, dann in den Shop reinzuleiten quasi und im Shop dann das Abo abzuschließen.
Genau, so. Genau, ja. Okay. Also so wäre die, würde ich mal sagen, die perfekte Customer Journey.
Ja, genau. Das bringt uns genau dazu dem Thema, ne? Wie kriegt man es hin, Leute von etwas zu überzeugen, das sie nicht kennen, von dem du auch gar nicht genau sagen kannst, was eigentlich in dem Produkt drin ist, direkt ein Abo abzuschließen? Wie war da eure Erfahrung? Was waren Herangehensweisen? Ist vielleicht auch ein Schritt halt eben ins Offline-Geschäft zu gehen, Einmalkäufe oder zu ermöglichen, ist das denn die Realisierung, dass halt eben direktes Abo-Verkaufen brutal schwer ist? Oder ist das nur einfach, oder was ist eure Erfahrung generell?
Ja, also ich hatte es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, also die ersten, ich weiß nicht, ob es jetzt 15 Monate waren, ich weiß nicht, wann wir genau mit den Einzelkäufen auch gestartet sind und im Jahresplan, da haben wir wirklich voll auf das Flex-Abo gesetzt und haben das auch durchgezogen. Es hat auch immer gut funktioniert, weil wir natürlich auch gemerkt haben, gerade so dieses Flexible hat einfach total gut gezogen. Wir haben natürlich am Anfang auch versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, wenn du jetzt beispielsweise die Box abonnierst, dann ist es nicht so wie, wenn du irgendwie im Fitnessstudio gehst und dann unterschreibst du das mal für 24 Monate, sondern wir haben halt von Anfang an irgendwie den Kunden auch die Möglichkeit gegeben, theoretisch kannst du auf deine Bestellbestätigungsmail antworten, ich möchte kündigen und dann ist das Abo auch wieder gekündigt. Von daher haben wir eigentlich immer diese Hürde der Kündigung so einfach wie möglich gemacht und es versucht, aus Kundensicht eigentlich das beste Angebot zu schnüren. Und das hat auch lange, lange gut funktioniert, bis wir natürlich irgendwann dann schon immer wieder das Feedback bekommen haben, hey, es waren auch so zweischneidig, ne? Also hey, ich möchte kein Abo abschließen. Dann haben wir, okay, komm, Einzelkauf. Aber es waren auch eher technische Limitierungen, die wir einfach hatten, weil wir ja Recharge als App nutzen, kommen wir bestimmt später auch noch ein bisschen drauf. Aber Recharge bietet einfach, as far as I know, in Deutschland oder in Europa halt nur PayPal und die Kreditkarte an. Und viele haben gefragt, warum kann ich nicht mit dem typischen Lastschriftverfahren bezahlen oder Rechnungskauf oder Klarna? Das sind alles Sachen, die halt mit Recharge und Abos nicht funktionieren. Und das waren so die zwei eigentlich Hauptgründe, dass wir gesagt haben, okay, wir ermöglichen den Einmalkauf, machen es ein bisschen teurer, so typisch, ne, dass man sagt, Abo sparst du halt 5 € pro Box. Das heißt, ich würde immer noch jedem empfehlen, wenn man es auch nur testen will, einmal das Flex-Abo antworten, wenn man auch möchte. Ich kündige, sparst du immer noch 5 € als wenn du einen Einmalkauf machst. Aber das war dann einfach so dieser typische Weg, dass man sagt, okay, jetzt bieten wir ein paar mehr Bezahlmöglichkeiten, ein bisschen breitere Auswahl an. Ob das jetzt dann die richtige Entscheidung war, wird man dann irgendwie sehen, ne? Weil natürlich wir schon auch einfach sehen, dass die Lifetime Value grundsätzlich gut ist bei unseren, aber natürlich die Einzelboxkunden schon auch dann die Erreichung der Ziele, die wir uns, keine Ahnung, in 6, 12 Monaten natürlich wieder viel schwieriger machen, weil wir die alle neu einkaufen müssen, ne? Und also einkaufen im Sinne von die CACs ist dann über Meta, weil das immer unser größter Werbe- oder Marketingkanal ist. Deswegen mal schauen, ob ich in einem Jahr immer noch sage, dass das die beste Entscheidung war.
Ja, okay, das heißt so, weil eben jetzt dadurch, dass ihr es angeboten habt, ihr habt anfangs immer nur das Abo verkauft, dann irgendwann jetzt den Einmalkauf reingeholt, eben weil es die Nachfrage dazu gab, vor allem aber eben, weil das euch nochmal mehr Möglichkeiten technischerseits gibt, halt eben mehr Zahlungsanbieter anzubieten. Das wurde gut angenommen, aber was sich jetzt halt eben zeigt, hintenrum, okay, wie oft oder wie viele von denen konvertieren dann quasi später ins Abo rein, sodass dann eben das Spannende jetzt ist an dieser Kohorte der Einmalkäufer, wie hoch ist eigentlich die Customer Lifetime Value und lohnt sich das oder lohnt es sich nicht mehr quasi die Einmalkäufer auszulassen, weil sonst halt mehr rüber switchen würden, Abo und dadurch dann länger bleiben. So.
Ja, genau, weil man muss schon auch sagen, dass wir natürlich insgesamt, glaube ich, sehr viel Glück haben, dass auch unsere Churn jetzt nicht so hoch ist. Also die liegt weit unter 10%, was schon echt gut ist. Das heißt, die dann einmal in dem Abo drin sind und so, die bleiben dann auch. Und man holt sich schon auch mit den Einzelkäufen eine Kundengruppe rein, die weniger, glaube ich, dem entspricht, als was ich vorhin definiert habe. Weil natürlich auch, und jeder kennt es im E-Commerce auch, wenn ich mir den Vortrag angucke zum Thema Profitabilität, wo ja auch gerade die Mannheimer beiden Unternehmen ja sagen, so Promotions machen wir nur noch sehr ausgewählt. Es gehört ja trotzdem irgendwie noch damit dazu, dass man so Promotions macht. Und natürlich, wenn du Promotions auf Einzelkäufe machst, holst du dir auch eine Kundengruppe rein, die natürlich eher dann auch bei solchen Boxen auf diese maximale Rabatt oder Schnäppchen aus ist, weil du halt dann, keine Ahnung, auch mal nur 20 € zahlst für etwas, was irgendwie einen Warenwert von 50 € hast. Und damit holst du dir einen ganzen Kladderadatsch auch an weiteren Problemen mit, ne? Sei es dann im Kundensupport, in dem ganzen Handling, die stellen viel mehr Fragen, dann sind sie auch meistens unfreundlicher, was auch wieder das Team runterzieht. Also ne, das ist schon, muss man dann schon nochmal auch
das
genau
ist ein mega spannender, Ansatz, weil man das halt gar nicht so sehr auf dem Schirm hat wahrscheinlich anfangs. Ja. Man denkt so, ja okay, mehr Umsatz ist gleich guter Umsatz, aber tatsächlich das, ich meine, ich kenne es so ein bisschen aus der Agenturwelt ja auch, ne? Irgendwie, es ist halt, Kunden sind sehr unterschiedlich. Genauso ist bei dir halt auch das, was du geschildert hast, ne? Irgendwie, man muss sich dessen bewusst machen, welche Leute du dir ranziehst quasi über die Promos, die du machst, und Einzelkäufer quasi und Käuferinnen sind nochmal eben gegebenenfalls haben auch andere Auswirkungen. So, nicht nur in der Customer Lifetime Value, sondern auch im ganzen Verhalten und dem Mehraufwand, der vielleicht damit einherkommt und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr spannend für den Hinterkopf.
Ja.
Genau.
Ja,
okay, cool. Das heißt so, da auf jeden Fall so diese Erkenntnis, dann hast du ja gesagt, okay, wichtig halt eben als Learning quasi, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich würde gerne irgendwie auch Abos verkaufen, wie mache ich das am besten, was sind so Learnings von eben dir, von Etablierten, die da schon waren und die Schritte gegangen sind. Du hast jetzt schon gesagt, so Flex-Abo ist auf jeden Fall so way to go, um zumindest die Hürde oder Barrieren zu nehmen, die Sorgen und Ängste von denen, die dann eben so ein Abo abschließen, weil du halt eben, ja, weil man dann weiß, okay, hey, probier's doch aus. So, und die eure Erkenntnis zumindest auch war, okay, wenn die Leute dann einmal das ausprobiert haben, dann sind gar nicht mehr so viele gegangen.
Ja, genau. Also erstens das, und ich glaube, das andere war dann auch noch, wenn sie dann uns mal geschrieben haben, war einfach dann, deswegen war es auch immer gut, dass wir den Customer Service auch in meinem Team irgendwie selbst gemacht haben. Ja, dann halt auch irgendwie einen Customer Service zu haben, der auch ein bisschen sich damit auskennt, dass Abo-Kundinnen durchaus eine andere Kundschaft sind als die, die vielleicht nur sporadisch einmal im Jahr bezahlen, sich dann aufregen oder sonst irgendwas. Du musst schon auch anders mit den Menschen dann einfach umgehen. Das hat uns, glaube ich, auch dazu gebracht, dass wir dann eine relativ hohe Kundenzufriedenheit hatten. Natürlich haben dann auch Leute darüber gesprochen, Empfehlungen. Also das ganze Thema Referral Friend machen wir zwar nur auf kleiner Flamme, hat auch so ein paar interne Gründe, aber das sind auch so Punkte, die dann eigentlich ganz gut funktioniert haben, dass es dann empfohlen wurde, so, es ist keine Abo-Falle, natürlich auch viel educated haben, so nach dem Motto, du kannst dann auch jederzeit kündigen, bis dann halt zum Tag X, bis dann halt die nächste Box irgendwie kommt, weil natürlich muss man auch sagen, ohne es jetzt irgendwie zu verheimlichen, wir buchen halt immer 2 Wochen, bevor die Boxen verschickt werden, ab, weil wir halt uns auch so eine gewisse Periode sichern wollten, wo wir dann auch wissen, okay, jetzt müssen wir die Box auch verschicken, weil sonst muss man natürlich irgendwie, wenn man bis einen Tag vorher noch auch dann kündigen kann, dann ist es natürlich sehr schwierig, das so umzusetzen, gerade wenn wir halt immer diesen selben Versandzeitraum hat, was ich auch jedem empfehlen würde, nicht zu tun. Das war auch so ein Learning, wenn ich jetzt nochmal alles anders machen würde, würde ich die Abos nicht alle am gleichen Tag dann immer auslösen lassen, weil wir halt immer dann am Tag X, keine Ahnung, dann 15 20.000 Abos ausgelöst bekommen und das natürlich auch logistisch ein super Aufwand ist. Also das würde ich auch nicht machen und technisch auch nicht so einfach mit Recharge.
Okay, das heißt so, dass nämlich bei euch immer so Stichtag irgendwie zum Beispiel 1. Juni werden alle Pakete rausgeschickt.
Ja.
Wer irgendwie vorher bestellt, kriegt dann auch am 1. Juni, was natürlich dann dazu führt, dass ihr immer so Wellen habt, wo einfach extrem viel passiert, wo extrem viel los ist in der Logistik, wo extrem dann wahrscheinlich kurze Zeit danach viele Anfragen kommen, wo ist mein Paket? Die kommen dann genau alle quasi 3 Tage später. Das heißt, so da habt ihr die Peak-Momente und dann geht's wieder runter. Während quasi in anderen Abo-Modellen es ja typischerweise so ist, an dem Tag, wo ich bestelle, wo ich mein Kaffee-Abo zum Beispiel mache, kriege ich dann einen Monat später quasi das Refreshment, wenn ich im Monatsintervall das mache, während irgendwie, wenn du das dann irgendwie 5 Tage später machst, kriegst du es halt eben in einem Monat 5 Tage später. So. Also das heißt immer diese Intervalle und dadurch ist dann quasi, gleicht sich das vielleicht so ein bisschen aus. Bei euch ist wirklich so ein Tag, an dem alles passiert.
Genau. Und das ist auch aus technischer Sicht eine schlechte Entscheidung gewesen. Ja, also ich meine, das kann man, wenn man dann die Zahlen so sieht, ne, und es funktioniert ja auch irgendwie, aber wenn ich das halt nochmal entscheiden könnte, dann würde ich es halt nicht machen, weil Recharge auch zum Beispiel dafür nicht gemacht ist. Also bei jedem, der mich fragt, wie würdest du es machen, würde ich immer sagen, so, der Kunde soll entweder selbst entscheiden oder lass es einfach dann den Standard von Recharge, weil wir jetzt auch relativ aufwendig dann so eine eigene App dafür eigentlich fast entwickeln mussten, um die Charge-Dates zu setzen, basierend auf wann du bestellt hast, wann deine nächste Box kommt. Und gerade wo halt auch eine Zeit war, wo dann viele Boxen, und das ist jetzt auch wieder der Fall, dann teilweise offen ausverkauft sind. Also ich glaube, die Juni-Box war nur 2 Tage im Verkauf, weil wir halt auch natürlich dann ein paar in die Märkte geben. Und dann natürlich irgendwie zu gucken, was passiert mit den ganzen Kunden, die jetzt irgendwie im Laufe des Junis bestellen, aber erst im August ihre Box bekommen. Also diese langen Vorlaufzeiten waren auch immer eine Herausforderung und da ist natürlich immer besser, wenn du direkt eine Box verschickst, wo die bestellen und dann nach 4 oder nach 8 Wochen dann die nächste. Aber wir haben uns damals für was anderes entschieden und versuchen jetzt das Beste daraus zu machen. Mal gucken, ob wir es irgendwann vielleicht nochmal anpassen und dann logistisch und operativ vereinfachen.
Das heißt, die größte Schwierigkeit tatsächlich wahrscheinlich auch dann eben, wenn jetzt jemand genau eine Woche nachdem ihr die jüngste Box rausgeschickt habt, bedeutet das eigentlich so 1,5 Monate, wo die erstmal nichts von euch hören, wo wahrscheinlich dann wieder fast schon in Vergessenheit geraten ist, dass die ein Abo bei euch abgeschlossen haben. Und da dieses Momentum hochzuhalten, ist wahrscheinlich dann tricky, ne?
Ja, und auch das sind natürlich auch so Punkte, die wir deutlich besser machen können. Also ich glaube, da können wir wahrscheinlich noch von vielen anderen Brands dann irgendwie lernen. Deswegen ist das auch nicht etwas, worüber ich jetzt heute so ausführlich sprechen wollen würde, weil da würde ich jetzt gar nicht so viel erzählen können.
Nee, genau. Aber das ist halt das Spannende, ja. Ne, mit diesen großen Intervallen, dass man da halt eben natürlich ganz eigene Herausforderungen kommt. So sehr es halt cool ist für die Planung, für die Sicherheit, für vieles andere, sind halt eben bestimmte Herausforderungen. Das eine halt eben überhaupt Leute erstmal zu begeistern, zu erklären, was in dieser Box drin ist. Da macht es auf jeden Fall Sinn, glaube ich, auch mal bei euch im Onlineshop vorbeizuschauen und mal zu sehen, wie das Ganze eben gestaltet ist. Du hast es schon erwähnt, so Trust ist ein großes Element, zu zeigen halt eben, dass andere sehr zufrieden bisher damit waren, das genutzt haben. Das heißt, das sehr spannend, sich mal Inspiration zu holen bei euch im Shop. Das die eine Herausforderung halt, Leute zu begeistern dafür oder denen das zu erklären. Das andere dann aber die ganze Kommunikation drumherum und in eurem Fall nochmal diese Special Case halt eben des Intervallartigen und dadurch dann eben technische Herausforderung. Das bringt uns zum nächsten Punkt, was ich ja tatsächlich auch ganz spannend finde. Dadurch, dass ihr halt eben so das Ganze auf Shopify umsetzt, also Online-Shop Shopify, haben wir schon verstanden. Dann hast du schon erwähnt, Recharge ist euer Go-To-Tool für halt eben die Abos. Wie sieht das generell aus? Du hast das schon mal angerissen.
Meinst du jetzt so generell mit den Abos oder generell der Online-Shop?
In Bezug auf Abos, ja, genau. Halt genau. Online-Shop, halt eben Shopify, ja. Recharge. Du hast jetzt erwähnt, ihr habt dann da drauf noch was draufgebaut, halt eben, damit eure technischen Raffinessen da eben überhaupt umgesetzt werden können. Ist das schon alles oder nutzt ihr da noch mehr?
Nee, genau. Wir nutzen eigentlich dann für wirklich die Abo-Verwaltung das, wobei wir zwei Kleinigkeiten jetzt auch erst im Laufe dieses Jahres gestartet haben, weil am Anfang, eigentlich kann man Sachen gar nicht erzählen, aber am Anfang haben wir halt dann, was wir mit Recharge gemacht haben, ist, dass wir dann irgendwie über dann einen Kollegen mit Pipedream, fragt mich jetzt auch nicht ganz genau, was das ist, aber es ist ja auch so ein Entwicklertool, nenne ich das mal, und dann haben wir irgendwie uns die ganzen Abos ausgelesen, geguckt, welche haben die, wann wurden die Boxen verschickt, haben dann irgendwie manuell oder über das Skript dann die ganzen Charge-Dates gesetzt. Und das wurde natürlich dann irgendwann bei steigender Menge super fehleranfällig, weshalb wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt etwas, was uns halt dann die Bestellung nimmt, guckt, wann, was ist das für eine Box, welche Edition bekommt diese Person, hat die jetzt im Mai bestellt, bekommt dann irgendwie die Juni-Baubox noch oder welche Box bekommt die, um dann halt das Next Charge State entsprechend zu setzen und auch bei Jahresplänen natürlich, weil haben wir es eben schon mal gesprochen, aber mit dem Einzelkauf kamen dann auch die Jahrespläne dazu. Und eigentlich dieses Zusammenspiel dieser beiden Apps, die eine App haben wir dann selbst entwickelt, die halt dann mit Shopify und Recharge interagiert, wo so ein bisschen Editionsverwaltung gemacht wird. Und dann haben wir auch, vielleicht auch, kann man darüber streiten, ob man das jetzt gerade am Anfang braucht, aber für uns halt dann schon wichtig, auch so ein bisschen aus Corporate Identity Gründen, ist, dass wir jetzt nochmal eine andere App auch ein bisschen selbst entwickelt haben. Das ist eigentlich das Kundenportal, was halt dann Recharge auf die APIs entsprechend anknüpft. Weil wir halt nie so ganz zufrieden waren mit dem, ich habe das neue Recharge-Kundenportal nie angeguckt, aber hatten auf jeden Fall das, was lange Zeit, glaube ich, auch so das etwas modernere war halt nicht wirklich modern aus unserer Sicht und hatte über null mit unserer CI gepasst. Deswegen haben wir dann irgendwann auch gesagt, okay, wir entwickeln so mal ein eigenes Kundenportal, weil das ist natürlich auch aus in Abo-Zeiten super wichtig, dass so ein vernünftiges Kundenportal, dass das angezeigt wird, wann kommt eigentlich meine Box. Welche aktiven Abos habe ich? Auch da kann man relativ einfach kündigen, wenn man will, oder es pausieren. Man kann Adressen ändern. Das sind nicht alles so Benefits, die wir von Anfang an irgendwie drin hatten, auch wenn der von der User Experience her nicht so geil. Und das haben wir dann auch nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen, das dann investiert, umgesetzt. Und das ist schon so das Zusammenspiel der Abo-Verwaltung, also Recharge mit den beiden Custom-Apps, die wir da gebaut haben.
Ja, okay, das heißt, so Recharge bietet selber so dieses Kundenportal an, über
Genau.
das dann eben ich als Kunde selber sagen würde, hey, so, boah, in 2 Monaten passt das jetzt gerade gar nicht, da bin ich eh nicht zu Hause, da sind wir viel unterwegs, deswegen kann ich selber reingehen und pausieren oder auch irgendwie stoppen. Du kannst selber, glaube ich, auch als Brand natürlich so ein bisschen das einstellen, was eben die Leute überhaupt einstellen können und was eben nicht. Das heißt, da ist ein bisschen Freiheit drin, aber generell diese Idee, dass du selber da erstens reinschauen kannst, Sachen anpassen kannst, sodass dann eben für deinen Kundenservice das Ganze angenehmer ist. Du hast jetzt gesagt, okay, so vom Styling her ausbaufähig eher, so, aber zumindest hat so den ersten Zweck erfüllt.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde auch jeder Brand, die damit irgendwie startet, empfehlen, das Standardmäßige zu nutzen. Also ich habe ja eben schon das eine Learning gesagt, ne? Niemals irgendwelche Charge-States künstlich verändern wollen, weil im Standard funktioniert Recharge schon dann echt auch gut. Und dann halt das Thema Kundenportal können wahrscheinlich auch viele mitleben. Natürlich hat jetzt auch Fressnapf, wo wir eben über Trust gesprochen haben, natürlich auch so einen gewissen dann Anspruch an die CI einfach, und dem mussten wir dann irgendwann gerecht werden. Gerade jetzt auch mit unserem Relaunch hat man vielleicht auch an der einen Stelle mitbekommen, dass jetzt das Petmoji und so da ist, auch wenn wir das schon sehr lange hatten. Aber das sind dann einfach so Anforderungen, die dann aus dem Corporate einfach kommen, und ja, den gibt man auch gerne danach, und sieht da jetzt auch ganz schick aus, das neue Kundenportal. Deutlich besser als im Vergleich zu irgendwie vorher. Von daher
Das heißt,
kann man
da
das
habt ihr
im
quasi,
zweiten
man
Schritt
kann sich
machen.
das, genau, das heißt, kann sich das so vorstellen, dass ihr so das Interface dann selber gebaut habt, halt eben, damit ihr da dann die Hoheit habt, weil das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil von eben Shopify-Apps, dass dann du nur eine gewisse Anzahl an Sachen halt anpassen kannst, vor allem vom Look and Feel her irgendwann ganz, ganz schnell an Grenzen kommst. Heißt, da dann eben habt ihr das selber gestaltet, macht es selber, aber zapft dann quasi so die APIs von eben Recharge an, sodass dann die Ausführung und Co., die Technik im Hintergrund quasi noch über die App weiterhin läuft, aber halt das, was man sieht, so der Vorhang quasi, die Bühne ist dann
Genau,
euers.
genau, genau. Also das hinten drin im Maschinenraum ist weiterhin Recharge. Das haben wir nicht angepasst oder irgendwie ausgetauscht. Und da ist, glaube ich, auch, also auch wenn ich jetzt kein Entwickler bin, aber wenn ich es so gehört habe, so die ganzen API-Dokumentationen, die ja schon gerade für Entwickler super wichtig sind, sind halt dann bei Recharge, glaube ich, ziemlich gut. Und da haben wir teilweise ja auch schon Sachen geschafft, auch Daten irgendwie, also Recharge-APIs und selbst unsere Fressnapf, sage ich mal, Kernsysteme miteinander zu verbinden. Von daher bietet da Recharge schon echt viele Möglichkeiten an, auch wenn wir natürlich, muss man dazu ja auch sagen, gibt ja, glaube ich, zwei Tarife, Standard und irgendwie Premium. Wir haben schon den Premium, klar, bei den vielen Abos, die wir haben, im Standard weiß ich jetzt nicht genau, was da alles möglich ist. Aber ja, die API-Dokumentationen sind dann auch für Entwickler schon echt gut, dass man da was Cooles mit basteln kann. Und glaube ich, was auch nochmal uns geholfen hat, war halt, Recharge ist ja schon sehr US-lastig. Das heißt, es gibt dann auch so witzige Sachen, die, ich weiß gar nicht, ob wir es rechtlich haben, wir, glaube ich, auch nie jemals prüfen lassen, aber ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Aber eigentlich können Kunden gar keine Abos kündigen. Sie pausieren nun endlich. Also, das ist irgendwie auch so eine Übersetzung dann aus dem Amerikanischen, dass du zwar da irgendwie canceln kannst, aber eigentlich ist das ja immer noch irgendwie dann nur auf inaktiv, aber das Abo ist trotzdem noch irgendwie da. Du wirst nicht mehr belastet, also die Kunden wissen das dann nicht, aber solche Feinheiten merkt man irgendwann manchmal auch schon, das ist sehr, sehr US-lastig, aber integriert sich halt auch sehr gut mit den gängigsten anderen Apps, die man auch nutzt, ne? Ob es jetzt Klaviyo ist oder auch irgendwelche anderen Themen. Man muss man, glaube ich, jetzt auch abwarten, wie sich halt die Shopify-Subscription-App so weiterentwickelt. Aber deswegen tut, glaube ich, Recharge gerade auch sehr viel im ganzen Retention-Umfeld und hat auch irgendwie nochmal sehr viel investiert, weil sie wahrscheinlich auch sich ein bisschen Sorge machen, dass sie irgendwann abgelöst werden, vielleicht durch die Shopify-App. Aber die kenne ich
Ja.
jetzt und deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen.
Ja. Ja, genau. Aus Erfahrung heraus ist meistens immer, wenn Shopify die ersten Schritte macht mit den eigenen Tools und Apps, dass dann da auf jeden Fall so die Basic, Sachen abgedeckt sind. Aber ab dem Moment, wenn es ein bisschen edge-casiger wird oder besonderer, da kommt es dann schnell an Grenzen und da ist dann eben, sind so die bewährteren Tools oder die länger dabei sind, eigentlich dann immer ganz spannend. Weil wir jetzt hier sehr viel über Recharge gesprochen haben, genau, Shopify hat eine eigene App jetzt auch rausgebracht. Ich weiß gar nicht genau, wie die Regelungen da sind, ob das im deutschsprachigen Raum auch super aktiv ist. Aber ansonsten, Ziel wurde jetzt öfters auch schon eben mal immer wieder genannt und Spirenum. Das heißt, da gibt es verschiedene Optionen, aber am Ende Takeaway quasi so, es gibt natürlich immer gewisse Limitierungen in Logiken, wie es funktioniert, in Logiken, wie es aussieht und unabhängig davon quasi, egal welche Abo-App du nutzt, du hattest es ganz vorne, vorhin schon erwähnt, Zahlungsanbieter tatsächlich eine Sache, was ich auch immer mal erlebt habe, dass da dann das Überraschen kommt, warum auf einmal Abos nur halt eben mit weniger Zahlungsmöglichkeiten möglich ist auf Shopify, als dann eben ja mit normalen Käufen über den normalen Shopify-Checkout ist.
Ja, ich glaube, also gerade das Thema Lastschrift ist ein bisschen schmerzhaft. Ich glaube, so Rechnungskauf würde wahrscheinlich auch, ich habe das auch nie geguckt, so ob man bei Netflix eigentlich mit Rechnungskauf dann irgendwie, weil so vom Gedanken her, Abos müssten ja eigentlich immer direkt abgebucht werden, ne, weil sonst nachher kannst du es nicht abbuchen und dann, weil das ist auch so ein Punkt, wo wir relativ kulant dann auch am Ende waren. Ja. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie zunächst in ein Kassebüro gegangen. Wir haben jetzt nicht so eine krasse Passive Churn Rate, aber natürlich gibt es die auch, die dann einfach entweder die Zahlungsmethode, ne, sein PayPal-Konto gelöscht haben, keine Ahnung. Und da sind wir jetzt auch dann nicht rumgelaufen und haben das Geld eingetrieben, sondern haben einfach dann den Leuten direkt gekündigt. Aber ja, Zahlungsmöglichkeiten bei Recharge Seal Subscription auf jeden Fall prüfen. Gerade so Lastschrift ist schon eigentlich ein Must-Have. Ich weiß auch nicht, warum Recharge das noch nicht tatsächlich in Europa rausgebracht hat.
Ja, ich meine, so ein bisschen Pain ist natürlich Lastschrift in dem Fall, weil du, glaube ich, was das bis 90 Tage oder was? Also sehr, sehr lange auf jeden Fall im Nachgang quasi als Kundin oder Kunde noch halt eben canceln
Ja.
kannst. Das heißt, du hast schon längst die Boxen rausgeschickt und auf einmal siehst du, dass irgendwer ungefragt bei dir, wie das Geld zurückbucht. Das heißt, da sind so ein paar Sachen dabei, die
Das
halt
stimmt.
eben das auch unattraktiver machen, aber genau, trotzdem nach wie vor, vor allem im deutschsprachigen Raum, eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere da damit, ja, so das gerne nutzen würde, vor allem in der älteren Zielgruppe vermutlich. So ist es jetzt bei euch halt eben Kreditkarte und PayPal, ne? Das sind so die
Ja.
zwei.
Genau. Und ich glaube, was auch jedem bewusst sein muss, ist halt auch, dass Shopify-Abo-Produkte anders behandelt. Zum Beispiel die Bundles-App funktioniert nicht mit Abo-Produkten. Man hat auch nochmal bei selbst den Jahresplänen, die eigentlich ein Prepaid-Plan bei uns sind, die nur einmalig abgebucht werden und dann automatisch enden. Also sind auch so Punkte, wo wir jetzt nicht gesagt haben, so wir verlängern dann immer automatisch. Wo man dann schon drüber nachdenken könnte, okay, wenn die Leute prepaid zahlen, ja, die 120 Euro bei uns in dem Fall, das sollte man mit Lastschrift zahlen können, weil dann zahlst du es einmal und dann bekommst du ja 6 Boxen. Aber selbst das geht nicht, das geht auch nur mit PayPal und Kreditkarte. Also von daher, das muss man sich auch immer dabei bedenken, dass alles, was so Abo-Produkte sind, nochmal gesondert. Dann gibt es auch einen extra Text im Checkout, dass es sich um Abo handelt und von daher, das darf man auch nicht vernachlässigen bei Abo-Produkten.
Okay, das heißt da auf jeden Fall Takeaway quasi, man muss sich im Hinterkopf behalten, dass es halt eben auch von der Logik her anders gehandhabt wird. Das heißt, bestimmte ja, Restriktionen nochmal da kommen auch in der Handhabe, in der Gestaltung seitens irgendwie nicht nur Zahlungsanbieter, sondern Checkout, als auch eben dann andere Apps und Funktionalitäten.
Genau.
Gut, das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr tiefen Ritt reingemacht in die Welt des Abos. Wir haben dich kennengelernt, Sven, wir haben Fressnapfbox kennengelernt, wir haben die Vor- und Nachteile oder Vorzüge auch von Abos kennengelernt und so ein bisschen das technische Setup verstanden, auch warum ihr dann quasi stufenweise das Ganze erweitert habt, quasi einerseits so die Funktionalität selber noch draufgesattelt und gebaut habt, andererseits halt eben das Interface angepasst habt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, bevor wir hier jetzt den Podcast enden, muss ich das auf jeden Fall noch gesagt haben. Folgende Learnings, ey, das war noch irgendwie, das hätte ich gewünscht, hätte ich vorher gewusst, als ich das Ganze hier gestartet habe.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich, wenn man sich das jetzt anhören würde, würde man schon relativ schnell darauf kommen, was ich anders machen würde. Aber ich weiß noch, damals hattest du, glaube ich, mich auch mal gefragt, so, was ist eigentlich so die eine App, die du irgendwie empfehlen würdest oder die wir nicht mehr erleben könnten. Und ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen nochmal eine entdeckt habe, die heißt, also Shoplift heißt die. Und die ermöglicht, tatsächlich, es ist schon relativ teuer, muss man auch sagen. Also ich habe so $200 oder so im Monat. Aber die ermöglicht dann doch ganz gutes AB-Testing auch für in dem Sinne No-Coder. Also das ist so, wo ich schon sage, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil wir am Anfang auch echt wenig getestet haben und immer im Dunkeln
Ja.
getappt haben. Und mittlerweile testen wir fast jede Änderung irgendwie. Und da kann ich Shoplift wirklich nur empfehlen. Und ansonsten hatte ich gerade noch einen anderen Gedanke, was ich vielleicht nochmal als Learning mitgeben würde. Ach ja, genau, das Thema Shopify Plus. Ja, also ich würde es mir wirklich gut überlegen. Wir haben es auch jetzt dann doch mal gemacht und so im Nachgang hat sich das jetzt noch nicht als weiß ich nicht, die goldene Ananas oder so herausgestellt. Und manchmal kann man sich dann schon fragen, ob die 2000 Euro, klar, wenn ich der Business Case rechne mit den Transaction Fees, klar, das ist ein No-Brainer, aber auch sonst dann sollte man lieber ein bisschen länger warten, weil irgendwie bin ich dann gerade von diesem neuen Checkout-Editor und dann auch noch nicht so ganz überzeugt. Und da dachte ich, würde irgendwie mehr gehen. Und da haben wir sogar tatsächlich, als wir es dann live gesetzt haben, so ein bisschen Einbruch gesehen. Wir wissen es gar nicht irgendwie, warum. Ob es jetzt an nur den Designänderungen lag oder ob man dann irgendwie die Vorteile, was man ja eigentlich per se erstmal denken würde, nochmal die Benefits auszuspielen. Aber da sind dann auch die Limitierungen mit AB-Testing dann wieder da im Checkout. Da brauchen wir schon wieder ein bisschen Tech-Expertise. Von daher, das sind so jetzt nochmal so zwei Punkte, die mir in den letzten Wochen und Monaten eingefallen sind, die ich natürlich auch gerne einmal teilen wollen würde. Also Shopify Plus überlegen, Shoplift, AB-Testing, ja, große Empfehlung.
Okay, spannend. Shoplift tatsächlich eine Sache, die gucke ich mir danach auch mal näher an und genau, Shopify Plus tatsächlich, wir kriegen das auch öfters, diese Fragestellung halt eben, ja okay, ab wann lohnt sich denn Shopify Plus, und das ist echt immer sehr, sehr stark fallabhängig. Natürlich gibt es diese Komponente des Kalkulierens ab irgendeinem Moment, wo dann halt eben ab einer bestimmten Umsatzgröße das transaktional bedingt halt eben schon finanziell sich lohnen kann und dann halt eben vor allem mit eben diesen ganzen Komponenten der verschiedenen Features, die dazukommen mit Functions, die jetzt da drin sind und auch irgendwie, genau, wenn man im B2B-Bereich ist, dann irgendwie B2B-Funktionalitäten noch und. Genau, du hast jetzt angesprochen und dann kommt jetzt ja gerade auch noch dieser große Switch halt eben, der so oder so Shopify Plus oder halt Shopify unabhängig mit dem neuen Checkout, der ja auch nochmal dazukommt. Das heißt, da wird auch gerade viel rumgewirbelt. Das heißt, eins ist stetig, das ist der Wandel. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort hier, Takeaway. Sven, riesen Dank, dass du dabei warst, riesen Dank, dass du so Einblicke gegeben hast, einmal uns abgeholt hast zu Abo. Ich glaube, es gibt kaum spannendere Leute, mit denen man sprechen kann, wenn es um Abo im deutschsprachigen Raum geht auf Shopify. Deswegen cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder im September in Berlin auf der Merch Inspiration Talks, der Konferenz, wo dann auch genau solches Wissen mega wertvoll ist. Genau. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Erfolg, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Danke, Adrian, wünsche ich dir auch und dann bis bald.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.